Deutschlandfunk Interview.
Der Chef des Bundeswehrverbandes André Wüstner gestern Abend. Und am Telefon mitgehört hat Markus Kolb. Er ist Militärökonom und lehrt an der Militärakademie der ETH Zürich. Das ist die Ausbildungsstätte für die Berufsoffiziere der Schweizer Armee. Er kennt sich aus mit militärischen Beschaffungsfragen, mit Strategie und mit Logistik. Guten Tag, Herr Kolb.
Guten Tag, Frau Innes.
Dass es mit den Beständen und Bestellungen der Bundeswehr eher schlecht aussieht, das wissen wir schon länger. Aber braucht es, wie Herr Wüstner fordert, ein System einer staatlich angeordneten Kriegswirtschaft, um das zu beenden?
Also ich halte den Begriff etwas für unglücklich. Ich kann mir vorstellen, er verwendet ihn, um eine gewisse Aufmerksamkeit zu erzielen. Aber es ist eigentlich ein historischer Begriff, der sich auf den Ersten und Zweiten Weltkrieg bezieht. Ich denke, er sieht das Ganze etwas schwarz, weil er es eben ausschließlich aus der deutschen Perspektive betrachtet und übersieht dabei so ein bisschen, dass der Leopard ein europäisches System ist. Das wäre mal das Erste. Und das Zweite ist natürlich, er übersieht den wichtigsten Punkt, nämlich, dass es militärisch in Europa nicht auf die Bundeswehr ankommt, sondern vor allem auf das United States European Command. Also das militärische Rückgrat Europas sind die Amerikaner nach wie vor. Und von der Warte aus sollte man das Ganze sehen.
Da kommen wir gleich drauf zu sprechen, auch diese US-Rolle, die hier eine wichtige Komponente ist. Bleiben wir noch kurz beim Begriff der Kriegswirtschaft. Sie haben es angesprochen, ein historischer Begriff. Er meint ja, dass in einer Volkswirtschaft bewusst und staatlich gesteuert Ressourcen in die Rüstungsindustrie umgeleitet werden. Heißt, Vorzug für die Rüstungsindustrie bei Rohstoffen, bei Personal, bei Lieferungen, bei Fertigungen für Waffenkonzerne. Ist das denkbar, dass wir mittelfristig in so einen Weg in Deutschland gehen müssen?
Ja, ich halte das für problematisch aus zwei Gründen. Also erstens, weil es eine Fehlverwendung des historischen Begriffes ist. Wir hatten das tatsächlich im Ersten Weltkrieg, auch im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel, was Stalin mit der Sowjetunion getan hat, ließe sich ebenso auffassen. Aber selbst wenn man das macht, dann muss man auch ganz klar sagen, das käme viel zu spät. Also die Einsatzbereitschaft, die der Bundeswehr fehlt, die müsste jetzt eigentlich da sein. Und wenn man jetzt anfängt, irgendwelche sozialistischen Programme nach dem Motto totale Staatsorganisation zu fordern und 2025 können wir dann liefern, das kommt viel zu spät. Bis dahin ist der Krieg vorbei. Also die Frage ist, wer ist jetzt aus dem Stand logistisch in der Lage zu leisten?
Logistisch in der Lage zu leisten, haben wir schon viel gehört, dass die Bundeswehr das nicht sei. Jetzt sorgt sich ja Herr Wüstner, dass auch die Nachlieferung, selbst wenn man sie jetzt bestellen würde, dass das Beschaffungswesen der Bundeswehr lange dauert, hören wir auch immer wieder, aber selbst wenn man jetzt bestellen würde, gibt es denn in Deutschland, in Europa die Kapazitäten der Rüstungsindustrie, dass sie das überhaupt in einem überschaubaren Zeitraum könnten?
Also die Kapazitäten gibt es schon. Die Frage ist, wie schnell kann man sie anwerfen? Wenn Sie so etwas jetzt an die Rüstungsindustrie herantragen, da sagt die natürlich als erstes, wir können nicht, wir haben keine Prozesse, keine Materialien, dauert viel zu lange. Das heißt, im Klartext, die fordert dann Subventionen. Aber was man sich eindeutig mal ins Gedächtnis rufen sollte, ist, dass die Bundeswehr nicht einsatzfähig ist, es die letzten 20 Jahre auch nicht war und es auch nicht in 5 Minuten werden kann. Das heißt also, wenn diese Aktion Leopard einen Erfolg haben soll, dann kann sie nur als gesamteuropäische Aktion einen Erfolg haben. Also wir sollten uns ins Gedächtnis rufen, wie viel Stück Leopard wir überhaupt haben in Europa. Das sind nämlich gar nicht mal so wenige. Und man übersieht auch immer die Nationen am Rande und außerhalb der Europäischen Union. Also zum Beispiel die Türkei hat allein 316 Stück. Eine Nation, über die wir kaum sprechen, ist Griechenland. Aber wenn Sie die zusammenzählen, Leo A4 180 Stück, Leo A6 170 Stück. Also Sie können mir nicht erzählen, dass es in anderen europäischen Ländern keine einsatzfähigen Bestände gibt. Dass Deutschland seine Armee in dem Sinne vernachlässigt hat, da kann man sicher so einige Fragen stellen der deutschen Politik der letzten 20 Jahre. Aber darauf kommt es jetzt eigentlich nicht an, sondern es kommt darauf an, die Systeme dort zu finden, wo sie in einsatzfähigem Zustand sind. Von mir aus kann Deutschland sich dann 3 Jahre lang vorbereiten auf irgendwelche Nachkriegsszenarien, aber darauf kommt es jetzt nicht an.
So, dann greifen wir doch mal
diesen Unterschied.
Greifen wir doch genau diesen Punkt mal raus. Die Türkei und Griechenland. In der Tat, sie gelten als Länder, die viele Leopard 2 Panzer haben. Von dort kommen aber keine Angebote, das an die Ukraine zu liefern. Möglicherweise auch aus nationalen Gründen. Die Türkei hält sich ohnehin mit einem zu starken Angang gegen Russland zurück. Griechenland gilt auch nicht als Land, das unbedingt gerne liefern möchte. Nun ist es ja so, dass diese Nationen ja selbstbestimmt entscheiden, ob sie solche Panzer anbieten. Spielen Sie da jetzt auf die US-Rolle an, dass da Druck ausgeübt werden sollte, hier Leoparden zuzuliefern?
Also wenn wir die Türkei anschauen, die Türkei unterstützt die Ukraine stärker, als so mancher vielleicht glaubt, also nicht nur mit Bayraktar-Drohnen. Wir sollten uns auch ins Gedächtnis rufen, dass die Türkei und Russland historisch gesehen Feinde sind und Gegner in dieser ganzen Schwarzmeer-Region. Also ich denke schon, dass die Türkei durchaus überredet werden könnte, da entsprechende logistische Unterstützung zu liefern. Aber auch wenn Sie die anderen Staaten anschauen, also wenn wir von Griechenland, Türkei mal abstrahieren, Polen zum Beispiel könnte allein 100 Stück Leopard A5 mobilisieren. Es gibt Bestände in Spanien, wo wir gestern in El Mundo einen Artikel hatten und der spanische Verteidigungsminister sagt, ja gut, in einem Monat könnten wir sie einsatzfähig machen. Also es ist nicht so, dass es in anderen Ländern keine Kapazitäten gäbe. Und wenn wir das jetzt vergleichen vielleicht mit anderen Nationen, also Großbritannien zum Beispiel, die sagen, gut, wir schicken jetzt erstmal 14 Challenger 2 Panzer, aber wir können es aus dem Stand, dann gibt ihnen das eher ein Bild, was waren die deutschen Versäumnisse, als ein Bild davon, dass Europa insgesamt einsatzunfähig ist. Das ist nämlich nicht der Fall. Es scheint mir also mehr ein spezifisch deutsches Problem zu sein.
Das heißt, Sie halten eine erhebliche Anzahl von Leopard 2 Panzern für jetzt im Frühjahr so rasch aufzubereitbar, sage ich mal, oder lieferbar, dass das schon den Unterschied machen kann. Man sagt ja, oder viele sagen ja, 100 Leopard-Panzer könnten an der Front zumindest einen Unterschied machen. Denken Sie, das wäre für die Frühjahrsbewegungen an der Front, die Kämpfe, die blutigen Kämpfe dort tatsächlich darstellbar?
Ja, ich halte es für realistisch. Das wird höchstwahrscheinlich nicht gerade von Deutschland angeführt werden, sondern das wird von den Nationen kommen, die erstens einen stärkeren politischen Willen haben und zweitens auch eine besser vorbereitete Logistik. Also ich denke da vor allem an Polen, an Finnland, an die nordischen Länder, also insbesondere Schweden. Die nennen ihren Leo zwar nicht Leo, sondern Stridsvagan, aber es kommt aufs Gleiche raus, es ist die gleiche Technologie. Und das lässt sich schon organisieren. Und die große Komponente, die wir bei der Leo-Organisation immer vergessen, ist die United States Army. Die unterhält nämlich ihre sogenannten Advanced Prepositioning Stocks in Europa, also die APS-2 Site, genauer gesagt.
Das müssen Sie erläutern. Was verbirgt sich dahinter?
Also das amerikanische System funktioniert im Prinzip so, das sagt, es kann ja sein, dass irgendwo Krieg ausbricht. Und wenn das der Fall ist, dann legen wir vorbereitete große Materiallager an. Und wenn der Krieg ausbricht, dann bedienen wir uns zunächst mal aus diesen Materiallagern. Und während sich das Lager langsam leert, werfen wir zu Hause und in der ganzen Welt die Rüstungsindustrie an. Das ist die Idee. Das heißt also Preposition Stock und davon gibt es 7 solcher Sites in der ganzen Welt. Und in Europa befindet sich die Site Nummer 2, also die APS-2, die ist in Dülmen. Und dem angegliedert ist noch die Coleman Worksite in Mannheim. Und über die läuft übrigens auch ein Großteil der Nachschubwege in die Ukraine hinein, sofern es sich um Landsysteme handelt.
Und das zur Klärung der Sache,
wenn Sie die ganze Einsatzlogistik angucken, also sprich der Panzer ist ja nicht nur ein Panzer. An dem Panzer hängt ja eine ganze Kette von Reparatur, Ersatzteilen, Maintenance, Treibstoff und so weiter. Das muss man alles eben mit organisieren. Also nur eine Maschine rübersenden reicht nicht. Und gerade da kann man nicht nur sich auf dieses System mit verlassen, sondern die Amerikaner werden das natürlich ihrerseits auch einsetzen, um dann eine Einsatzkette für den Abrams M1 aufzubauen. Und das dürfen wir auf keinen Fall vergessen, dieses militärische Rückgrat, das in Europa immer noch vorhanden ist.
Da wollte ich drauf zu sprechen kommen. Lernfrage, also diese US-geführte Logistik bezieht sich auch auf Ersatzteile für den Leoparden, obwohl das ja ein europäisches System ist. Und A2, denken Sie, dass dann tatsächlich der Abrams-Panzer, von dem die US-Amerikaner ja lange sagten, er hilft hier gar nicht weiter, dass er doch tatsächlich nicht nur eine symbolische, sondern auch eine militärische Rolle spielt?
Ja. Also Ersatzteile für den Leo 2 jetzt eher weniger, aber vor allem Munition, Ersatzteile, Treibstoff. Ja, also alles das, was sie eigentlich brauchen, um einen Krieg zu gewinnen. Es gibt ja das schöne Sprichwort Courage wins battles, aber Logistics wins war. Und darum geht's. Also diese ganze Einsatzkette, die muss eben parallel aufgebaut werden. Und das heißt, Die Amerikaner sehe ich eher in der Rolle als Logistikdienstleister, wenn sie so wollen. Ja, die stellen zwar keine Leo-2-Ersatzteile her, die können sie von anderen Nationen beziehen, die das haben. Aber die haben die nötige Masse und die nötige Verschiebungsfähigkeit, um diese ganze Logistikoperation auf die Beine zu stellen. Und das gilt vor allem für Munition. Weil der Panzer ist ja nichts letztlich ohne Munition. Die Panzermunition in der NATO ist aber weitgehend standardisiert. Das heißt also, da könnte man sicher diese Logistikstruktur mitnutzen.
Die Analyse von Markus Kolb. Er ist Militärökonom und lehrt an der Militärakademie der ETH Zürich. Vielen Dank für das Interview heute Mittag.
Gerne. Schönen Tag.
12:27 Uhr. Sie hören die Informationen am Mittag.